Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Gran Canaria ist ein Sehnsuchtsort, gerade in dieser Urlaubszeit, für viele Tennisspielerinnen und Spieler allerdings auch. Es finden dort Turniere statt und in der letzten Woche fand dort ein ITF-Turnier der Frauen statt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner, heute mal zum Frauentennis. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder der Kollege und der Macher von TennistourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Hola Andreas.
Wir haben uns in den letzten oder in den allen Ausgaben, die wir bislang über die Challenger Corner gesprochen haben, haben wir uns über das Herrentennis unterhalten. Dieses Mal haben wir eine Ausgabe, die sich nur um ein Frauenturnier dreht, um das ITF 100 Turnier in Gran Canaria. Wie ist es dazu gekommen, dass du da warst?
Ja, ich verlaufe mich ja öfter mal auf die Insel und da kam es natürlich nicht ganz ungelegen, dass dort ein professionelles Tennisturnier gerade stattfindet. Da hat bereits im November vergangenen Jahres ja das Challenger-Turnier in Maspalomas stattgefunden, am Conde Jackson Tennis Academy heißt es. Und ja, dieses Jahr auch ein ITF-Turnier, was im Übrigen auch schon einige Jahre stattgefunden hat, auch mal immer wieder mit wechselnden Plätzen. Dort in Maspalomas, glaube ich, das dritte Mal jetzt hintereinander. Julia Graper aus Österreich hat beispielsweise im vergangenen Jahr dort gewonnen. Und ja, dadurch, dass ich öfter auf dieser Insel zu Gast bin, die Veranstalter bereits kenne, habe ich dort auch ein bisschen das Turnier unterstützt und habe das ein bisschen auch mit internationaler Medienarbeit unterstützt. Und ja, war natürlich dort auch dabei, um dem Tennis beizuwohnen.
Das ITF 100-Turnier, 100 Punkte gibt es für die Siegerin, war sehr gut besetzt. Es gab eine Spielerin aus den Top 100, das war nämlich Jessica Buzas-Manero, die war hier in 1 gesetzt. Und ansonsten gab es einige sehr interessante und illustre Namen. Nuria Parivas-Diaz zum Beispiel, die das Turnier gewonnen hat, hat ja in den letzten Jahren schon an den Top 50 gekratzt und war hier dann da und hat dann am Ende dann auch wirklich das Turnier gewonnen und das in beeindruckender Art und Weise, wo sie ohne Satzverlust durchgegangen ist. Die haben wir allerdings heute nicht dabei in unseren Interviews des Tages, sondern heute kümmern wir uns um 4 andere Spielerinnen. Und als erstes kümmern wir uns um Lena Papadakis. Und der ein oder andere, die andere wird sagen, Lena Papadakis kenne ich nicht. Vielleicht kennt ihr sie unter ihrem Mädchennamen Lena Rüffer. Lena Papadakis hat ihre Einzelkarriere so ein kleines bisschen auf Eis gelegt zugunsten ihrer Doppelkarriere. Dort ist sie im Moment viertbeste deutsche Spielerin in der Weltrangliste, so ungefähr auf Platz 140 in der Weltrangliste, hat hier allerdings auch im Einzel gespielt und hat hier die Qualifikation überstanden und dort dann auch noch mal 2 Runden überstanden, unter anderem gegen die Französin Léolia Jean-Jean, also wirklich gutes Turnier hier von Lena Papadakis, ins das Viertelfinale erreicht, bevor sie dann gegen Nuria Parivas-Diaz unterlag in 2 Sätzen, aber diese Lena Papadakis, die haben wir jetzt hier im Interview, Florian hat mit ihr gesprochen, das ist das Interview mit Lena Papadakis.
Dann erstmal Glückwunsch. Ich glaube, das war ein guter Auftakt ins Hauptfeld. Du hast die Quali ja schon gespielt. Wie waren die Erfahrungen heute auf dem Platz?
Ja, danke. Hat mich gut gefühlt. War auch irgendwie interessantes Match. War, glaube ich, ein bisschen schwankend, also weil sie kann eigentlich auch sehr gut spielen und hatte Gefühl, dass sie sich teilweise nicht so wohl gefühlt hat. Aber ja, also ist super schön hier zu spielen einfach. Macht Spaß, tolles Wetter. Also sind meine Bedingungen, ja.
Kennst du die Insel? Warst du schon mal hier?
Nee, das ist mein erstes Mal tatsächlich. Okay. Also kenn's gar nicht und ja, also wie gesagt, erstes Mal und ist sehr schön. Also fühle mich sehr wohl hier. Ja. Sehr nette Leute vor allem.
Und wann bist du angekommen?
Bereits am Samstag. Also, weil ich ja Quali gespielt habe, genau Sonntag, dann Samstag. Ja, also jetzt schon 3 Tage her, ja.
Okay. Wahrscheinlich im Hotel gegenüber, oder?
Genau.
Da sieht man jetzt auf der Distanz nicht so viel.
Genau.
Aber ja. Was konntest du vielleicht bisher sehen?
Gestern sind wir tatsächlich mit diesem Bus mal nach Maspalomas rein.
Ah, okay.
Haben kurz den Strand ein bisschen angeschaut und da vorne ein bisschen Urlaubsfeeling gehabt.
Ja. Ja.
War auf jeden Fall cool. Also gar nicht so voll, wie ich gedacht habe da, muss ich sagen. Aha. Ja, aber genau, ansonsten ist es halt super cool für die Spieler hier, die kurzen Wege zur Anlage. Aha. Ist schon optimal. Ja, genau, aber man will auch mal ein bisschen was von der Insel sehen. Also, ja.
Also das steht auf jeden Fall noch auf der Liste. Ja. Ganz bestimmte Dinge, die du da vielleicht auch sehen möchtest.
Hast du einen Tipp?
Ja, hätte ich vielleicht schon ein paar, aber ja, kommt dann immer so ein bisschen auf die Zeit drauf an.
Ja,
ihr habt
hoffentlich nicht so viel Zeit. Ne?
In dem Fall richtig, ja. Zum Ende der Woche, dann genau. Wäre es vielleicht noch ein bisschen entspannter. Genau. Was waren so vielleicht deine Vorstellungen, wenn du noch nicht hier warst? Ich meine, Gran Canaria ist ja bekannt, kanarische Inseln für Deutsche für Touristen. Was hattest du dir vorgestellt und ist es ungefähr auch stimmig mit dem, was du dir vorgestellt hast?
Ja, also Hitze und dann doch auch ein bisschen touristisch hatte ich so in meinem Kopf. Mhm. Einfach klar, wenn man es halt so kennt. Ja, jeder kennt Gran Canaria. Ansonsten habe ich eigentlich, meine Vorstellung war so ein bisschen, dass es durch die Hitze sehr steinig und felsig ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Sonst weitere Vorstellungen hatte ich eigentlich gar nicht. Also ich war auch überrascht oder bin gespannt, ob es auch diese afrikanischen Einflüsse hier gibt, dass er doch sehr nah an der Küste liegt. Genau, aber wie gesagt, ich war noch nie hier, also bin noch offen für meine Eindrücke. Ja.
Sehr schön. Du hast auch gesagt, sonnig, das sind so deine Bedingungen. Bist du auch dann so ein, ja, ich sag mal, Strandmensch, der dann auch gerne mal Strandurlaub und sowas macht? Ist das etwas, was dann auch passt für dich?
Ja, also genau, am Strand liege ich gar nicht so gerne, aber ich liebe die Hitze, also vor allem beim Sport. Ich mag es gerne zu schwitzen, dass man so spürt, dass man was tut irgendwie. Vor allem im Tennis liebe ich es auch, wenn es einfach heiß ist, wenn es abgeht, wenn die Bälle springen. Insofern ist es eigentlich perfekt für mich hier. Also, ja.
War, glaube ich, gestern, ich war nicht hier nicht ganz so ähnlich. Nee. Deshalb ist das was für dich auch, dass dir schwerfällt, sich auf neue Bedingungen dann auch umzustellen oder so?
Ja, ich glaube mittlerweile, dadurch, dass man das schon so oft hatte, jetzt auch nicht mehr 15, kann man sich da echt dran gewöhnen und bin da schon, würde ich sagen, ein bisschen fortgeschrittener. Aber auf jeden Fall ist es, wenn es ja nicht ganz so, wenn es ein bisschen regnerisch ist und so, finde ich es schon. Ja, ist einfach anders und ja, also nicht, dass es so schlecht ist, aber klar, jeder, auch die sind mehr Leute hier, es macht mehr Spaß einfach, wenn die Sonne scheint, blauer Himmel, ist einfach herrlich. Ja.
Klar. Du kommst ja aus Berlin, trainierst du da auch oder kannst du ein bisschen was über deine Trainingssituation allgemein erzählen?
Ja, genau, ich trainiere in Berlin beim SEC Rot-Weiß Berlin, genau, mit meinem Mann und Coach Christopher Papadakis und also wir haben da unsere Base und machen auch so ein bisschen, also mein Mann macht auch die ersten Damen mit, da ja, hatten wir auch eine ganz erfolgreiche eigentlich Bundesliga-Saison, sind überraschend Zweiter geworden als Aufsteiger. Das war ziemlich cool. Genau, und da bin ich eigentlich immer, wenn ich nicht unterwegs bin, bin ich da. Bin davor eingebunden, ja.
Der Name Papadakis hat ja einen internationalen Background. Woher kommt der?
Von meinem Mann. Also ich hieß ja vorher Lena Riffer und Papadakis ist griechisch, also eigentlich ein kretischer Name. Und genau, also der Mann, der Papa von meinem Mann, der kommt von Kreta. Eigentlich da haben da auch eine kleine Wohnung und können auch immer wieder da trainieren. Dadurch sind wir eigentlich immer auf Kreta so ein bisschen gebunden. Deswegen war ich auch noch nie hier. Wahrscheinlich, weil man da so ein bisschen diese familiären Einflüsse hat. Genau, aber ist auch toll, auch heiß, deswegen mag ich es auch, aber ich finde es auch immer cool, andere Sachen zu sehen. Ja.
Da auch schon mal ein Turnier gewonnen, wenn ich es gesehen habe, Heraklion, ja, weil vor ein paar Jahren war ich auch mal, da gibt es ja inzwischen auch riesige Turnierserien, die dort stattfinden.
Ja, stimmt, da mit das Beach, Ja, genau, also ich glaube, da war schon, gefühlt jeder Tennisspieler war da schon, ja, aber mittlerweile haben die echt eine richtig coole Anlage, das Beach, da kann ich auch dann trainieren, wenn wir dort sind. Also super Sache und ich finde für jede Insel doch auch für die Tennisspieler, ja einfach, bietet sich glaube ich auch an als so System. Ne? Also,
ja. Lass uns ein bisschen über deine Saison ein bisschen vielleicht sprechen. Ich habe gesehen, du hast Bundesliga schon angesprochen, in den letzten Wochen, Monaten kann man fast sagen, habe ich sehr viel Bundesliga gespielt. Ja. Gab es da einen bestimmten Grund für oder?
Ist einfach, ich bin da, also dass wir Bundesliga spielen, klar, also ist auf jeden Fall ein finanzieller Grund auch, weil da wird man natürlich ja gut für vergütet, sag ich mal, in der Liga. Aber abgesehen davon sind wir auch voll, also für den Verein eingebunden und bin da voll, also fühle mich auch total rot-weiß, also bin da einfach und es ist ganz klar für mich, dass ich da spiele einfach. Und klar, für die Turniersaison ist es natürlich nicht optimal, muss man nicht sagen, also ganz klar sagen, weil öfter mal Turniere wegfallen dadurch, also man keine Turniere spielen kann in der Zeit. Aber ja, ich finde, Tennis ist für mich mittlerweile auch mehr als nur die Turniere. Es ist auch irgendwas Persönliches und für mich steht der Verein auch ziemlich weit vorne.
Ja. Ist es nicht möglich, also ich kenne es von der Herren-Bundesliga, dass die unter der Woche spielen, wenn du halt dann, das Turnier dann auswählst, dann kann man am Wochenende im Endeffekt trotzdem in den Ligabetrieb einsteigen.
Das stimmt, ist möglich, aber wenn man halt fest zusagt und dann am Freitag spielt oder am Samstag spielt, heißt es ja entweder, hört sich jetzt so an, muss man vorher verlieren, was ich einfach nicht, also so spiele ich das Turnier nicht, weil es ist für mich einfach nichts und vor allem habe ich in letzter Zeit viel Doppel auch gespielt und da ist man ja auch schneller mal am Ende der Woche dabei und deswegen ist es einfach keine Option für mich.
In Österreich glaube ich auch gespielt, oder?
Ja, genau, da bin ich auch für UTC Fischerried ist da mein Verein und da auch einen ganz tollen Verein und für mich da auch wohl, also es ist einfach cool, weil das ist irgendwie auch was bestehen bleibt, sage ich mal, im Leben. Also die Leute, die man kennenlernt, die Wurzeln, die man da schlägt, das ist einfach schön.
Mhm. Highlight war wahrscheinlich das WTA-Turnier in Berlin, damit dabei zu sein. Ja. Kannst du ein bisschen was über die Erfahrung sagen?
Ja, es ist toll auf Rasen, dann bei so einem großen Turnier. Es ist einfach ein cooles Feeling, macht einfach Spaß. Und vorher schon zu trainieren, auf der Anlage zu sein, ist einfach mega cool. Also genießt mal einfach. Und klar, ist schwer, vor allem wenn man gegen so extrem gute Aufschläger dann spielt. Ja, aber allein die Erfahrung zählt da.
Ja. Ansonsten, wie würdest du jetzt so, wir haben ja mehr über Halbzeit der Saison, würdest du ein kleines Zwischenfazit ziehen?
Von meiner persönlichen Saison jetzt?
Ja.
Also ich bin ziemlich zufrieden, wie es läuft. Also ja, der Fokus verschiebt sich momentan einfach ein bisschen mehr aufs Doppel, weil es super gut läuft. Und ja, ich dadurch einfach in die größeren Turniere reinkomme im Doppel ein bisschen. Und dann Einzel, jetzt bin ich ein bisschen da, sag ich mal, abgefallen. Man dadurch einfach nicht mehr, da müsste ich jetzt kleinere Turniere vielleicht eher spielen, was für mich dann jetzt keine Option ist. Dadurch verschiebt sich der Fokus automatisch ein bisschen, aber es ist gut für mich, ist okay für mich. Ich glaube, man muss auch immer offen sein für Neues und wenn sich eine neue Tür öffnet, die auch mal, ja, einfach mal reingehen. Und deswegen bin ich total offen und freue mich, was noch kommt, ja, und vor allem auch im Doppel. Ja.
Wie ist die Doppelsituation? Hast du da eine feste Partnerin? Oder, weil das ist ja auch nicht einfach. Muss man immer einen Partner finden, der quasi selbe Ranking hat, damit man in die gleichen Turniere reinkommt?
Ja, genau.
Wie läuft das damit?
Genau, da habe ich jetzt die Jessie Annie, eigentlich aus Amerika, die auch in meiner Mannschaft spielt seit 2 Jahren bei Rot-Weiß Berlin. Und dadurch hat sich so ein bisschen, ja, haben wir uns da so zusammengetan und gesagt, komm, lass uns doch mal spielen. Und sind jetzt so weit, dass wir sagen, ja, wir spielen jetzt, wenn es geht, immer zusammen. Und das ist halt auch so eine Sache, wie du sagst, super schwer und immer auch nervig. Dann sagen sie auch viele immer kurzfristig ab oder dann ist doch einzeln im Fokus. Und bei uns passt es gut, dass wir so sagen, wir nehmen Doppel da sehr, sehr ernst und spielen zusammen und planen zusammen. Insofern, ja, ist auch das Optimal, dass wir sagen, wir gehen das jetzt mal an. Ja.
Was sind die Zielsetzungen?
Also im Doppel auch ganz, also schon weiter nach vorne kommen, also ein bestmögliches Ranking bekommen und ja, vielleicht dann die Grand Slam-Teilnahme zusammen schaffen irgendwann. Klar, es ist Ziel, es ist sehr schwer, aber das ist unser Ziel, ja.
Schielst du? Bist du jemand, der so auf Ranking-Positions dann auch schielt, oder?
Eigentlich gar nicht, einfach nur halt jetzt, um in die Turniere reinzukommen, weil man natürlich im Doppel auch in die WTA-Turniere reinkommen will und da ist das Ranking dann schon natürlich wichtig. Insofern ab und zu guckt man da schon dann drauf, ja, wäre gelogen, wenn nicht, natürlich, ja.
Auch ein Blick auf Olympia die Wochen?
Ja, ich gucke also ganze Zeit nur Olympia, der Fernseher läuft, ich liebe es, jede Sport oder auch Tennis, das ist einfach, ich liebe Sport und alles zu schauen, auch beeindruckend, wie die anderen Sportler einfach alle sind und dass die, wie unterschiedlich es auch ist, aber es ist toll. Ja.
Wenn du so außerhalb, du hast ja schon gesagt, ihr seid viel unterwegs, wenn du unterwegs bist und mal abseits des Platzes bist, was sind so die Hobbys, wo bringst du Zeit, auch wenn du vielleicht mal alleine auf der Tour bist?
Ja, ich bin immer mit meinem Mann unterwegs.
Also der ist immer mit dabei?
Der ist immer mit dabei.
Das ist natürlich ein Vorteil.
Ja, also auch so ein bisschen, das ist meine Lebensumstellung, wir einfach das zusammen machen und ja. Ja, ich höre gerne Podcasts, also sehr gerne. Ich lese gerne echt und dann hört sich doof an, aber ich gehe gerne spazieren, höre meinen Podcast oder lese dann alle möglichen Sportarten einfach. Ja, einfach.
Gibt es da bestimmte Genres, die du da liest oder ganz was Besonderes?
Ja, ich glaube so wie jeder so ein bisschen True Crime wahrscheinlich. Aha. Ansonsten Sport und auch ja, sehr viel so Börsen, sag ich mal. Also interessiert mich sehr, so Aktien und sowas einfach, ja. Das Geschehen da so ein bisschen, ja, macht Spaß.
Auch etwas, wo du dann auch selber Aktien drin hast, also spekulierst du selber auch?
Also das würde ich jetzt nicht sagen, das ist noch nicht die, sag ich mal, Größen, die ich gerne machen würde, aber so ein bisschen hier und da mal. Ich glaube, da ist ja heutzutage die Generation mit den ganzen Neo-Brokern, sind wir da ein bisschen näher dran. Also ja, so ein bisschen macht man da schon was, ja. Macht Spaß.
Auch etwas, was du dir vielleicht so nach der Karriere schon vorstellen kannst, so in dieses Finanzwirtschaft oder sowas zu gehen. Also ich meine, du erst noch lange vor dir, um Gottes Willen, wollen wir natürlich hoffen, ja. Aber man hat ja manchmal so Gedanken, oder?
Ja, absolut. Also ich denke, würde mich schon sehr, sehr interessieren, aber letztlich, glaube ich, ist es mehr ein Hobby, was da bleibt. Und weil ich einfach voll mit meinem Mann auch voll im Tennis drin bin, voll im Sport drin bin. Und das muss ich echt auch sagen, liebe und auch richtig lieben gelernt habe. Und ich denke, wir da auch, ja, das ist, wo wir am besten sind einfach. Und wo ich auch gerne mein Wissen weitergeben würde irgendwann. Deswegen, ja, bin ich, glaube ich, fest im Tennis verankert und werde da auch meinen Weg irgendwann weitergehen. Aber ja, ein schönes Hobby.
Ja. Jetzt hoffen wir natürlich, dass du noch lange hier bist, aber wie sieht der Fahrplan für die nächsten Wochen vielleicht schon aus?
Ja, der ist eigentlich schon ganz fest. Und zwar fliegen wir zurück und dann spiele ich in der Schweiz noch Liga. Für meinen Verein auch. Für Kreuzlingen. Genau. Und da haben wir dann so eine Woche oder 10 Tage, ist sehr gebündelt, steht man da. Und ja, glaube ich, tolle Zeit mit meinem Team vor mir. Und danach habe ich tatsächlich mal eine Woche Urlaub mit meiner Familie. Ja. in Südfrankreich. Da lassen wir uns mal gut gehen.
Wollte ich mal fragen, wohin gehen dann die Reisepläne? Aber dann wahrscheinlich dann nicht nach Kreta.
Nee, eigentlich sonst immer, aber dieses Mal Südfrankreich. Ja.
Okay. Super. Ja. Dann wünsche ich weiterhin noch viel Erfolg hier und vielen Dank. Ja.
Dankeschön.
Super.
Ja, Lena Papadakis auf Kreta quasi zu Hause, guckt viel Sport, viel Olympia, das kann ich ja gar nicht nachvollziehen, wie man das machen kann, und hat im Moment so ein ganz kleines bisschen in den Fokus aufs Doppel verlegt.
Ja, auch zu Recht, du hast die Weltranglistenplatzierung ja angesprochen. Sie hat allerdings in dieser Woche da in Gran Canaria richtig gut performt im Einzel und so ist sie mir eigentlich auch zuerst aufgefallen, weil sie ja schon die Qualifikation auch gespielt hat, also dort zwei Matches gewonnen hat, dann wie schon erwähnt auch noch zwei Runden in dem Hauptfeld, unter anderem eben die an Nummer 5 gesetzte Leolia Jean-Jean aus dem Turnier genommen, dass sie gegen Parisas Diaz, dann am Ende doch eher chancenlos war, ist jetzt, glaube ich, keine große Schande. Die hat wirklich ein richtig tolles Turnier gespielt. Du hast es gesagt, ohne Satzverlust dann auch am Ende als Siegerin die Woche beendet. Aber ich glaube, sie war zufrieden, auch dass sie dort mal wieder Einzel spielen konnte. Auch wenn man ja so den Fokus bei den größeren Turnieren dann vielleicht aufs Doppel legt, zwischendurch mal bei den vielleicht in dem Fall kleineren ITF-Turnieren, obwohl das ja auch eine höhere Kategorie war, in dem Fall muss man sagen, konnte sie doch auch wiederum ein paar wertvolle Punkte sammeln.
Lena Papadakis hat hier auch das Doppel gespielt. Sie hat es gesprochen, sie hat mit Jessica Annie gespielt. Dort haben die beiden das Halbfinale erreicht, haben dort gegen Katarzyna Peter und Fanny Stoller verloren aus Polen bzw. aus Ungarn in zwei Sätzen. Insgesamt, glaube ich, kann sie dann trotzdem dieses Turnier als Erfolg verbuchen. Viertelfinale Einzel, Halbfinale Doppel. Was ich interessant fand, war die Geschichte, dass sie, wo wir beiden ja auch im Moment mit der Bundesliga sehr viel zu tun haben, dass sie über Bundesliga gesprochen hat, beziehungsweise über die Ligen, in denen sie spielt, und dass sie das dann zwischendurch sogar ein ganz kleines bisschen in den Vordergrund rückt, weil sie möchte da den vollen Fokus draufsetzen und dass sie möchte das Team nicht in irgendeiner Weise im Stich lassen. Und das hat mir gut gefallen, beziehungsweise das fand ich sehr interessant.
Ja, man macht das ja so gerne, wenn man sich auf Interviews oder Kommentare oder was auch immer vorbereitet. Im Tennisbereich schaut man so natürlich, was haben die Spieler, Spielerinnen dort in den letzten Wochen denn so auf der Tour gemacht? Wo waren sie unterwegs? Und da ist mir eben aufgefallen, dass sie eigentlich gar nicht auf der Tour unterwegs war, sondern eben rein im Ligabetrieb unterwegs war. Und das deswegen auch die Frage. Und sie ist so ein richtiger Bundesliga-Fan. Sie steht da zu ihrem Verein. Natürlich denke ich auch durch die Verbindung mit ihrem Mann, der ja dort eben auch involviert ist, dort in das Trainerteam. Also das ist dann schon klar, dass man dann den Sommer über eben auch mal Liga spielen kann. Den finanziellen Aspekt haben wir auch schon öfter herausgestellt und hat sie im Interview ja auch nochmal erwähnt. Also das passt, und dass man dann da mal, sage ich mal, die Tour, die wirkliche Reisetour dann auch mal für ein paar Wochen unterbrechen kann, wenn eben die Möglichkeit besteht, Liga zu spielen. Dann warum nicht?
Lena Papadakis ist also hier ins Viertelfinale gekommen, im Doppel war sie im Halbfinale. Eine andere Spielerin, die hier angetreten ist und wo ihr von vornherein dann auch wirklich sagen könnt, ihr habt sie hier in diesem Podcast zuerst gehört, das ist Georgia Pedone. Wir haben in den letzten Monaten, also gerade auch bei Chip and Charge, darüber gesprochen, über die Erfolge der italienischen Spielerinnen und Spieler. Es hat angefangen mit Matteo Berrettini, dann kam Jannik Sinner, jetzt ist Jasmine Paolini zusammen mit Sara Errani, Olympiasiegerin im Doppel geworden, und insgesamt ist das italienische Tennis im Moment auf einem wirklichen Peak. Und Giorgia Pedone ist eine Spielerin, die noch nicht die Top 100 erreicht hat. Sie ist im Moment auf Platz 280 ungefähr, aber sie versucht nach oben zu kommen, und im Interview mit Florian hat sie sich dann auch, kampfeslustig gezeigt. Das hört ihr hier.
Yeah, so first of all, congratulations. Big win out there. You're a pretty young player. How would you describe your own game style? What are your strengths, and maybe what are your weaknesses you still have to work on?
I think I am a player. I like to play variety shots, like drop shot, back, high ball. I don't like to all flat, So I'm trying to push more with my forehand, but I think my tennis is all court tennis, so it is.
You also seem to like to go to the net pretty often. Yeah.
I went to the net a lot because from the back she didn't make a lot of mistakes, so I had to do something more. go to the net, volley, smash.
Can you tell us a bit about you? Where are you based? Where were you born? You're from Italy, obviously.
Yeah, I born in Palermo, okay. Sicily, mm-hmm. and I trained there. I think it's a good place to train for the weather. There are a lot of guys, girls to play, so it's good to train there.
It's a particular academy, or how does it work? I think you have a coach with you, right?
No, yes, it's China Tennis Institute, you know.
Okay.
And there are a lot of guys. That is one of the coaches of the academy.
So, do you also get any support, maybe from the Italian Tennis Federation, in terms of financial support as well?
They help me a lot, like for money, wildcard on the big tournaments like Rome and other WTA. And for the money, they helped me a lot. So I have to thank the Italian Federation always for the help. And they give me also some coaches if I want. If I'm alone in one tournament, they give me one coach. And some weeks we have to go in the Federation Center to train with the other girls.
Okay. When you made the step from juniors to seniors level, what were the main challenges for you?
I think there are a bit of difference from junior players and pro players. Like when if you do like not the best of your tennis, they push you a lot. And I lost one match, for example, from 6-2, 5-2, 40-15 in WTA because I didn't push. I tried to wait, she make a mistake, and she was a great player. So she didn't a mistake, and I lost the match from this score. And this helped me a lot because when there is match point or something like this, you have to push more than you did.
I think you played here before, right?
Yeah,
you
the know? Last year. I qualified and I won the first round, and I lost against Jessica Bodas.
Oh, okay.
Good match.
Okay. What are your impressions about here, Maspalomas and the island in general? Maybe you have a favorite spot or anywhere?
I think this is a very beautiful place. There is a pool, there is a sea. I like it to come again here because the last year I stayed really well, and the weather is good, the people, I like the people, like Italian people. So it's a beautiful place to play a tournament.
Okay, and when you're off the court, what are your hobbies? How do you spend your time?
I like to going out with my friends, also I like reading books. And
what kind of books? What genres?
Love stories.
Okay.
And also in Palermo, I like to go to the sea. I really like the sea, and I think that's all.
So you're kind of a beach girl, so that's it's pretty good here.
Yeah, like this.
Okay, and maybe a bit about the season so far. How would you rate your season so far?
This season. I think I played really well. I'm now 280 in WTA. I won many matches against top 100 in WTA ranking, so I improved, I think, my tennis. I'm happy, but this is only the beginning. I want to do every day a bit better and in the court, off the court, and I think this is the only way to go in the best position of WTA.
Do you also have a particular goal in terms of ranking positions, maybe?
No, I don't have. I don't think about this. I prefer to not think about these things. I prefer to like my tennis, what I have to do better in the training, in the matches. I prefer to think about this.
Okay. So, and finally, what can we still expect from you here the rest of the week? Have you already had a look at the draw?
Yes, but I don't remember which is my opponent, the next opponent. I think I will do my best, and we will see.
Perfect. Thanks a lot, and see you around.
Thank you.
Thank you.
Giorgia Pedone im Interview, zweite Runde hat sie erreicht. Dort hat sie auch gegen Nuria Parifas-Diaz verloren mit 6:2 und 6:2. Was ich dort interessant fand bei dem Interview war, dass sie dann auch gesagt hat, ja, sie bekommt die Unterstützung, sie bekommt Trainer gestellt. Und ich habe immer so ein ganz kleines bisschen das Gefühl, dass in Italien wirklich im Moment extrem darauf geachtet wird, dass alle Spielerinnen und Spieler erstens die Spielmöglichkeiten haben, dadurch, das haben sie ja durch die ganzen ITF und Challenger-Turniere, und auf der anderen Seite, dass sie dann auch die größtmögliche Unterstützung vom Verband bekommen. Also das muss man ja wirklich sagen, der italienische Tennisverband macht im Moment sehr viel richtig.
Ja, absolut, und du hast es gesagt und mit Philipp diskutiert, wir haben schon öfter angesprochen auf Challenger-Ebene, wie viele Turniere es gibt, dass es wöchentlich ITF-Turniere gibt eigentlich für die Italiener, die man mehr oder weniger vor der Haustür eben bestreiten kann. Also da läuft vieles in die richtige Richtung, ist vielleicht auch so eine Stellenwertfrage irgendwo auch, ne? Also die Italiener scheinen sich da eben auch sehr darauf verbissen zu haben, eben auch in diesem Leistungssportgedanken im Profi Tennis eben sehr erfolgreich zu werden. Ja, und wer dann eben die Saat dementsprechend sät, der kann dann auch wirklich am Ende ernten. Und sie ist mir aufgefallen in diesem Erstrunden-Match gegen Diaz Adrover, eine spanische Qualifikantin. Sie ist mir erstmal aufgefallen, weil sie eben noch eine junge Spielerin ist, 19 Jahre. Da bin ich ja sowieso immer, setze ich einen Fokus auf junge Talente. Da natürlich mal zu schauen, wie die dort so performen, war für mich eben auch das allererste Mal, dass ich sie live gesehen habe, und du hast vorher gesagt, kämpferisch, und das ist genau das, was sie auf dem Platz verkörpert. Also sie ist so richtig so eine kleine Beißerin. Ja. Sie ist jetzt nicht die Größte, weiß gar nicht, wie groß sie ist, aber sie ist auf dem Platz halt unglaublich schnell und wirkt eben sehr, sehr verbissen, aber in einem positiven Sinne. Ne? Also richtig mit der richtigen Einstellung, dort eben auch kampfeslustig zu sein, und hat da auch einen ganz schönen Zug und Drive vor allem auf ihrer Vorhand. Und wenn sie da die ein oder anderen Schwächen vielleicht noch ausmerzen kann im Bereich Aufschlag und Rückhand, dann glaube ich, ist dort auf jeden Fall der Sprung in die Top 100 möglich.
Giorgia Pedone, vielleicht, wenn sie in die Top 100 einzieht, könnt ihr dann sagen, Mensch, die habe ich doch schon mal gehört im Podcast in der Challenger Corner. Spielerinnen-Interviews haben wir hier noch. Die eine ist Andrea Lazzaro, auch ein Opfer von Nuria Parifas-Diaz. Die hat nämlich im Finale gegen die Spanierin verloren, auch mit 4:6 und 3:6, hatte vorher ein wirklich gutes Turnier, hat zum Beispiel im Halbfinale die an 1 gesetzte Busas Manero aus dem Turnier genommen und hatte bis dahin wirklich ein richtig gutes Turnier gespielt, hat auch Sarah Bielek ist nicht angetreten, beziehungsweise konnte nicht antreten, aber sie hat hier das Finale erreicht, und Andrea Lazzaro, die hören wir hier dann auch nochmal im Interview.
Well, yeah, first of all, congratulations. Big win out there. How would you describe your own game style? What are your strengths? What are your weaknesses, maybe?
Well, I would say kind of aggressive, especially with my forehand and my first serve. I usually take a lot of advantage when I put my first serve in, and I try to take the next ball with my forehand and open the court. So, yeah, that's what I try every day. Sometimes it goes in, sometimes not, but hopefully today it was most in.
But it seems to work here this week at least in a really good way. You reached the final now without dropping a set. What makes you so strong here in Gran Canaria?
Well, I love Canarias. I played here a few years ago. I also made it to the final. So I guess it's just like a special place for me.
So it was a different tournament, or was it also here?
It was here, but it was a 15K. I think it was like 4 or 5 years ago. And yeah, since then I didn't come back because injuries or my, I don't know, like I played some other places. Mm-hmm. But I'm really happy this week I decided to come here and made it to the final.
When you visit the island or you have some time off the court, do you have some favorite spots here? How do you spend your free time?
Well, I like to chill and relax, either in the room or by the pool, not in the sun because it's kind of hot, especially if I play next day. Mm-hmm. But yeah, just reading, watching some TV shows, and just talking to friends and family.
But you went out for the dunes, for example, or had
No, because I didn't go, because I had like long matches, and last week I also played in Casablanca, and I won also there.
Yeah.
So my body was a bit exhausted,
I needed to rest a little bit.
To rest, okay. Yeah. Yeah, maybe a bit about your season so far. You already mentioned it. You won, I think, 3 titles this year.
Yes.
So you must be really pleased with your performance and your season so far. Is that correct?
Yes. It's been a really good year so far. I struggled last year with 2 big injuries, so my ranking dropped a lot and I had to start over again, so from lower level tournaments. So yeah, I'm very happy I made it to the 100K and I'm playing my best tennis right now.
What kind of injuries?
I had I don't know how you say it in English, but it's in the labrum.
Mm.
So I had to be almost two months out in the beginning of the year. And then I had a partial broken 3 ligaments in my right ankle in May. So that kept me away from the courts for a long time.
Okay. And about your practice situation, I think you're based in Barcelona, is it correct? Do you practice at a particular academy? Do you have a coach? How does it work?
Yes, I switched places. I was practicing before last year. I was in Club Tenis Barcino in Adina Tennis Academy. But at the end of the year, I decided I needed to change. So I went to practice with Javier Luengo in Club Tenis Barcelona, where the ATP is, they make the ATP. And I really have a really good team behind my back. So they are always very supportive, working every day. They just keep me, pushing. And yeah, I think we are a really good team all together.
And the 100K, is it the biggest final of your career?
Yes, biggest final.
So what do you expect from tomorrow and about Nuria?
Well,
do you know her? Have you played her before?
I think we played a long time ago.
Mm.
I saw the match with Marina. She was really playing really good tennis. So I'll have to keep my level up and just try to win, I guess.
Okay.
Like today.
Okay. Perfect. Thanks a lot and have a good rest and enjoy the final tomorrow.
Thank you.
Gracias.
Auch bei den spanischen Frauen ist ja eine Geschichte, dass sehr viele Spielerinnen dann noch nachkommen und gerade so im Bereich zwischen 100 und 300 sehr viele Spielerinnen sind. Bei Andrea Lazzaro ist es ein ganz kleines bisschen anders. Sie ist nicht 19 Jahre alt, sondern sie ist schon 29 Jahre alt und guckt ein ganz kleines bisschen, hatte ich auch das Gefühl, als ich das Interview gehört habe, ein bisschen entspannter auf das Tennis.
Ja, war vor allem auch höchst sympathisch, muss ich sagen. Ich habe sie auch zum ersten Mal getroffen, eine 29-jährige Katalanin aus Barcelona, die schon einige Erfolge erreicht hat, war 9-mal auf der ITF-Tour erfolgreich, war auch 3-mal in diesem Jahr bei Turnieren erfolgreich, nämlich Casablanca, Santa Margarita gewonnen und Antalya. Musste sich zurückkämpfen nach einigen Verletzungen, sie hat es auch erwähnt. Das heißt, sie ist eigentlich mehr oder weniger in ihrer zweiten Karriere, wenn man das vielleicht so sagen möchte. Aber auch hier die Anlagen absolut da, dass sie nochmal einen nächsten Schritt machen kann. Und das ist ja auch bei diesen ITF-Turnieren ja so, es sind nicht alles jetzt Newcomerinnen oder jetzt die jungen Talente, sondern es sind natürlich auch hier welche mit dabei, die versuchen dann irgendwie auch wieder zurückzukommen aufgrund eben von Verletzungen, so wie das jetzt bei Andrea eben der Fall gewesen ist. Und du hast es gesagt, im Halbfinale, wo ja 4 Spanierinnen standen. Ja, also am Anfang sah es gar nicht so aus, dass die Spanierinnen so eine große Rolle spielen würden, aber am Ende war es ein rein spanisches Halbfinale. Dort auch Siegerin gegen Busas Manero, die im vergangenen Jahr in Gran Canaria auch immerhin schon ins Finale gekommen war.
Also hier haben wir Andrea Lazzaro, die insgesamt am Ende ein sehr gutes Turnier gespielt hat, ins Finale gekommen ist und ich glaube auch sie kann mit dieser Woche sehr, sehr zufrieden sein. Ein Interview haben wir noch und das mit einer Spielerin, die nicht gegen Nuria Parifas-Diaz auf dem Weg ins Finale verloren hat. Das ist nämlich Jill Teichmann und Jill Teichmann ist tatsächlich ein Name, der durchaus vielen geläufig sein sollte, die WTA-Tennis beobachten, weil sie vor 2 Jahren schon auf Platz 21 in der Weltrangliste stand. Sie hatte damals zum Beispiel, da kann ich mich dran erinnern, das ist eines meiner ersten Matches gewesen, was ich für den Tennis-Channel kommentiert habe, hat sie in Madrid das Halbfinale erreicht, damals gegen Jessica Pegula verloren, war wirklich knapp an den Top 20 dran, Roland Garros Achtelfinale gegen Sloane Stephens verloren und dann war sie auf der Hartplatzsaison in den USA, war sie dann insgesamt so weit, dass sie knapp an den Top 20 daran war und dann ging es ein bisschen abwärts und sonst ging es sehr, sehr stark abwärts. Jetzt zwischendurch ist sie zurückgefallen auf Platz 220 der Weltrangliste und kämpft sich jetzt so langsam vor. Jill Teichmann war lange verletzt und Jill Teichmann versucht sich jetzt wieder zurückzuspielen und Das Interview mit Jill Teichmann und Florian Heer, das hört ihr hier.
Ja, dann erstmal Glückwunsch. Ich glaube, das war eine ziemlich taffe Geschichte. Was hat den Unterschied ausgemacht am Ende?
Wenig. 2-3 Punkte hier und da, hier und her. Auch im ersten Satz, ich hatte das Gefühl, ich hatte viele Chancen, aber sie hat die Games gewonnen und im dritten Satz war es eher die andere Seite. Sie hatte ja 2x40-0 und hat doch noch das Game gewonnen und die 2 Breaks geholt. Also ja, Details, sie hat sehr gut gespielt, ich auch, je nachdem. Und ja, es ist einfach tough hier mit der Kondition. Es ist sehr schwül, oder? Und dann kann man nicht so viel machen und dann sind auch lange Punkte.
Ich glaube, du bist auch gestürzt, ich habe es nicht gesehen, ja. Aber ist irgendwas passiert? Nein.
Ja, kurzer Fuß vertrampt, aber ich bin doch noch hingefallen, also auf die Hände. Also ist okay, kurz geblutet, aber nichts Schlimmes, ich bin es gewohnt. Okay. Passiert öfters.
Jetzt hast du schon angesprochen hier die Bedingungen, ein bisschen schwül gerade, vielleicht auch ein bisschen heiß. Ich weiß nicht, wie oft warst du schon hier in Gran Canaria?
Das erste Mal.
Das ist tatsächlich das erste Mal. Und jetzt ist wahrscheinlich noch nicht so viel Zeit gewesen, um sich umzuschauen, aber wie sind die ersten Eindrücke?
Sehr schön. Also ich war jetzt zweimal in Meloneras, im Paseo. Dort Abendessen, und war sehr schön. Also Sonnenuntergang ist wunderschön. Und bis jetzt, ja, ich war 2 Tage hier und habe es sehr genossen. Bis jetzt.
Sind es alles auch so ein bisschen so, wie du es dir vorgestellt hast? Ich meine, du kennst dich ja aus, du bist ja halbe Spanierin, kann man sagen.
Ja, eigentlich Schweizer, aber in Spanien bist du aufgewachsen, ja.
Ist es, was sind so die Vorstellungen, was du von der Insel hattest vielleicht?
Ja, ich habe gehört, alle Inseln sind auch sehr unterschiedlich. Mhm. Also Lanzarote ist auch wieder komplett ganz anders. Ich habe sehr viel Gutes gehört. Ich werde sicher mal in die Ferien kommen, denke ich, das ein bisschen so näher anschauen. Aber ja, Sonne, gut, also gutes Wetter, gutes Essen und dann bin ich happy.
Das ist sehr schön. Jetzt haben wir schon angesprochen, das ist halbes Heimspiel für dich. Barcelona und Biel, glaube ich. Ich glaube, du bist in Biel jetzt auch wieder stationiert. Ist das richtig? Wie ist die aktuelle Trainingssituation? Oder?
Überall.
Überall?
Überall. Also ich bin sehr flexibel. Mhm. Meine Familie ist in der Schweiz. Gehe ich auch immer öfters besuchen. Ich habe ein paar Trainingswochen auch in Barcelona wegen Wetter. Also das ist ja wunderbares Wetter und auch viele Sparringspartner. Und ja, ich teile mich ein bisschen auf. Wir reisen vor allem. Also deswegen kann ich gar nicht sagen, wo. Viele Leute fragen mich, wo ich wohne, und ich so, ja, der Welt.
Ja, manchmal gibt es da so eine Trainingspace, sage ich mal, wo man dann ist.
Ja, zwischen die Schweiz und Barcelona, ja, sicher. Also schon seit Jahren ist das so bei mir.
Und wenn man jetzt Barcelona mit Biel vergleicht, ich war noch nie in Biel, aber was sind die größten Unterschiede?
Ja, also viele sagen, Biel ist nicht schön, aber ich habe es sehr gut dort.
Das habe ich nicht gesagt.
Nein, aber viel, also das sagt man so, es ist nicht so schön, aber ich finde es super am See und ich war auch dort in der Schule, also ich habe Freunde dort und ich denke, das macht es auch aus, oder die Leute machen es aus und ist nicht wunderschön wie zum Beispiel, denke ich, Luzern, Zug oder Zürich, aber oder die Alpen, oder? Aber ich liebe Biel, ja.
Wenn du jetzt so auf dem Platz bist, also versuchst so ein bisschen zu beobachten, was sind das, in welcher Sprache gehen da die Gedanken ab? Es ist alles, oder? Alles, weil ich höre Spanisches anrufen, dann wieder auf Deutsch.
Also sogar Englisch, also ich habe alles im Kopf. Das ist ein bisschen, vor allem auf dem Platz ist am schlimmsten, aber ja, was gerade im Moment rauskommt und ja, ich kann es nicht wirklich gut erklären, warum das so ist.
Jetzt gab es ja, sag ich mal, vor einigen Jahren, wo du richtig gute Erfolge ja hattest, auch so ein bisschen ein Hype, auch in der Schweiz, denke ich, wo ja viele gute Tennisspieler und Spielerinnen immer wieder gab. War das etwas, wo du auch so ein bisschen Druck verspürt hast während dieser Zeit danach?
Bisschen alles, oder? Klar, also Druck gehört dazu, das ist unser Job. Ich persönlich hatte ein bisschen ein schlechtes Jahr, letztes Jahr viele 3 Sätze verloren und dann habe ich noch jetzt eine Verletzung gehabt am Rücken und so ein bisschen alles zusammengekommen, wie immer oder im Leben, wenn eine Sache nicht passt, dann passen mehrere nicht und ja, ich bin jetzt wieder ein bisschen beim Comeback, habe viele Turniere ein bisschen kleinere gespielt, viele Matches wieder gespielt, durch verschiedene Situationen gegangen und ja, ich bin langsam am Aufbauen.
Jetzt das erste halbe Jahr, wir sind ja ungefähr auf Halbzeit, wie sieht da so ein Zwischenfazit aus?
Ja, also ich meine, ich habe mich im Februar verletzt, also Ende Januar im Februar verletzt, kam jetzt im Mai, denke ich, habe langsam wieder aufgebaut und ja, jetzt bin ich voll parat und gebe mein Bestes.
Das heißt, jetzt geht es auch gut, also körperlich ist im Moment alles.
Also es ist immer wieder ein bisschen was, aber grundsätzlich sehr gut. Ja.
Das heißt, was sind die Zielsetzungen?
Ja, so viele Matches wie möglich zu gewinnen, aber Tag bei Tag. Also es ist kein Geheimnis, also es ist wirklich Tag bei Tag.
Okay, super. Sag ich vielen Dank und viel Erfolg noch.
Danke.
Ja, die war wirklich ganz, ganz nah dran in den Top 20. Das Schweizer Tennis hat jetzt so ein ganz kleines bisschen gerade auch auf der Frauentour, ich sag mal, gelitten, weil Belinda Bencic ja durch Schwangerschaft und jetzt, da sie Mutter ist, nicht spielt. Jill Teichmann ist zurückgefallen in der Weltrangliste. Da gibt es im Moment nicht ganz so viel im Frauentennis, aber Teichmann ist dann doch halbwegs grimmig entschlossen, wieder zurückzukehren. Möglichst viele Matches gewinnen, hat sie gesagt.
Ja klar, darum geht es natürlich am Ende. Also wenn man solche längeren Verletzungen hat, geht es in erster Linie immer wieder Spielpraxis zu bekommen, Rhythmus zu bekommen, dann eben möglichst viel an diesen Matches am Ende des Tages natürlich eben auch zu gewinnen. Und sie war da eigentlich sehr entspannt, hat da einen lockeren Eindruck gemacht, was ich natürlich nicht wusste. Bin ja jetzt nicht der ausgewiesene Damen-Tennis-Experte. Ich wusste, dass sie einen internationalen Background hat, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass sie in Barcelona geboren ist. Und deshalb natürlich eigentlich auch die Hälfte ihres Lebens in Spanien verbracht hat. Und das war natürlich so ein bisschen ein sehr interessanter Aspekt, das natürlich dann auch nochmal in Gran Canaria anzusprechen, weil sie natürlich dann mehr oder weniger ja auf heimischem Geläuf unterwegs war, auch wenn sie auf den Kanaren selbst eben noch nicht war. Also das ist ja dann auch immer eine Besonderheit, wenn man dann natürlich die Spieler dann nicht zu Hause oder irgendwo anders auf der Tour hat, sondern sie eben auch in einem Umfeld hat, wo sie dann eben auch Spanisch sprechen kann. War auch, glaube ich, für die einen oder anderen Organisatoren dann auch immer wieder überraschend, dass die Schweizerin Jill Teichmann dann akzentfrei fließendes Spanisch und ja auch Katalan spricht. Also das ist dann natürlich auch für alle, die das nicht auf dem Schirm hatten, dann kam das dann auch immer wieder ein bisschen überraschend. Ja, ich glaube, sie ist ja auch eine sehr sympathische Spielerin und eine sehr sympathische Person und ihr ist es, glaube ich, auch sehr zu gönnen, dass sie da auch wieder zurückkommt. Es ist ein harter Weg. Du hast ihre Erfolge angesprochen. Sie hat ja auch nochmal zwei WTA-Turniere gewonnen gehabt in Palermo und in Prag. Dazu einige von den ITF-Turnieren in diesem Jahr eben auch in Palermo bei einem kleineren 35er-Turnier bereits erfolgreich gewesen. Und das ist halt der Weg, den sie jetzt gehen muss. In Gran Canaria, was ja ein 100er-Turnier war, schon ein bisschen höhere Kategorie, dort wieder auch ein paar wertvolle Punkte sammeln kann. Und ja, so geht es jetzt im Endeffekt Step by Step eben weiter. Und es gilt jetzt ihr die Daumen zu drücken, da vor allem jetzt erstmal verletzungsfrei zu bleiben. Und weil du gesagt hast, Pause, Schweizer Tennis und jetzt nicht so viele Leute. Naja, also man muss ja immer sagen, es ist ja schon ein bisschen überverhältnismäßig viel, was da an wirklich Star-Power aus der Schweiz, aus dieser kleinen Schweiz immer kommt. Und wenn man dann eben jetzt mal dann vielleicht eine kleinere Durchstrecke hat, dann glaube ich, ist das auch nicht so dramatisch, wenn wir an die Herren denken bei der Schweiz. Da fallen mir schon wieder alleine 3-4 Namen ein, wo, glaube ich, in den nächsten 10 Jahren wieder auf jeden Fall das Top-100er-Kontingent gefüllt ist. Und aus Schweizer Sicht ist das ja immer noch alles ein Riesenerfolg.
Ja, definitiv. Ich wollte jetzt auch gar nicht in irgendeiner Weise moppern, aber das Schweizer Frauentennis, es war mit Belinda Bencic und Jill Teichmann vor 2 Jahren sehr, sehr gut aufgestellt. Ja. Und im Moment sind die beiden halt nicht da und deswegen, beziehungsweise sind nicht in diesen Regionen. Und das ist etwas, was dann vielleicht dann auch so ein bisschen das Interesse sinken lässt. Das war das ITF-Turnier in Gran Canaria, das am Ende Nuria Paritas-Diaz gewonnen hat. Ohne Satzverlust ist sie da durchgecruised, aber auch sie hat ja schon mal an den Top 50, ich glaube sogar, sie war schon mal in den Top 50.
45,
genau. Ich habe auch sie schon diverse Male gesehen sie hat auf jeden Fall dieses Turnier dominiert. Das zum Turnier in Gran Canaria. Und jetzt wollen wir noch mal einen ganz kleinen Blick auf die Tennis-Bundesliga werfen. Wenn ihr das jetzt hört, könnte es sein, dass der letzte oder vorletzte Spieltag schon läuft. Aber wir wollen nach dem 7. Spieltag noch mal einmal gerade draufschauen. Und Florian, wir haben jetzt die letzten 3 Spieltage zusammen kommentiert. Und wir müssen sagen, es ist unsagbar spannend. Es sind 4 Teams an der Tabellenspitze, 9-5 Punkte. Selbst Blau-Weiß Aachen mit 8-6 Punkten ist noch nicht so ganz raus aus dem Meisterschaftswettbewerb. Und wir haben sehr viele Unentschieden in letzter Zeit erlebt. Aber es ist auch wirklich so, dass die Bundesliga in dieser Saison unglaublich ausgeglichen ist.
Ja, unfassbar. Also es liegt zwischen dem Tabellenersten und dem Tabellensiebten liegen 3 Punkte. Und wir haben das ja schon mehrfach gesagt, ohne Andreas Thies und dem Rechenschieber geht da gar nichts mehr, denn es geht nicht mehr nur noch mehr um die Matchpunkte. Es geht ja schon um die Sätze. Vielleicht müssen wir am Ende sogar noch die Spiele zählen. Also von der Spannung her dürfen wir uns auf keinen Fall beklagen. Und ja, ich bin richtig gespannt. Ich habe heute Formeltag schon mal ein bisschen gespickt, weil ich mir die Konstellation da auch nochmal angeschaut habe und vor allem jetzt ein bisschen so vorausgeschaut, gegen wen geht es denn jetzt noch für die Spitzenreiter. Und ja, wenn man sich das im Moment so anschaut, dann sehe ich zumindest den Titelverteidiger Bredeney, die Tabellenzweite sind, sehe ich so mit den schwersten Aufgaben noch vor sich. Die spielen jetzt am Freitag daheim gegen Mannheim und danach haben sie noch die Bärchen aus Versmold zu Gast. Also das ist meiner Meinung nach so rein vom Papier her, von dem, wenn wir uns die Mannschaften anschauen, die Problematik ist ja, wir wissen nicht tatsächlich, wer auflaufen wird, aber allein von, wenn wir jetzt hier von einer guten Konstellation ausgehen, wahrscheinlich die schwerste Aufgabe, die Bredeney dort bevorsteht. Großhesselohe, auch die haben die Bärchen aus Versmold zu Gast, jetzt am Freitag, und müssen dann nach Palmengarten, die ja eher so ein bisschen weiter unten drin hängen. Und ja, dann haben wir noch Rosenheim und Kurhaus Lambertsaachen, das sind die anderen zwei, die punktgleich sind. Und bei Kurhaus Lambertsaachen, die spielen im Aachener Derby. Wie heißt es? Du hattest da einen super Namen das letzte Mal.
Das Printenderby.
Das Printenderby, genau, für die, die es aus der Region kennen, waren wir natürlich vollkommen neu. Das am Freitag und dann gegen Mannheim, ja, ist auch nicht ganz so einfach. Und meine Freunde aus Rosenheim, wo ich ja die ganze Saison über begeistert war von der ihrer Heimkulisse, die müssen jetzt allerdings erstmal auswärts ran in Palmengarten, haben dann aber Heimspiel gegen Gladbach und ja, sehe ich ähnlich mit Großhesselohe zusammen als das in Anführungsstriche einfachste Restprogramm.
Es kommt am Ende doch sowieso anders, als wir beide denken. Ja, von daher, die letzten beiden Spieltage, falls ihr das zu dem Zeitpunkt hört, als dem, an dem die letzten beiden Spieltage noch nicht gelaufen sind, Freitag 13 Uhr auf dem Tennis-Channel und am Sonntag ab 11 Uhr die beiden letzten Spieltage der Tennis-Bundesliga. Alle in der Konferenz sind vor der, oder die Konferenz ist vor der Bezahlschranke und dort könnt ihr die Konferenz mit 5 Chords sehen. Alle Chords sind auf dem Tennis-Channel verfügbar während der Tennis-Bundesliga. Das war's mit der neuen Ausgabe von Challenger Corner. Wenn euch das gefällt, was wir machen, auch mit Chip in Charge, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bitte bei Twitter, Instagram, Blue Sky und TennistourTalk.com. Sollte sowieso in euren Bookmarks sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.